Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zwei Tage nach dem Schiffsunglück vor der italienischen Insel Giglio sind weitere Tote gefunden worden. Taucher entdeckten die Leichen zweier Männer in dem überfluteten Heck des Kreuzfahrtschiffes. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer auf 5 erhöht. Die Ursache der Havarie vor der Küste der Toskana ist weiter unklar. Mit mehr als 4.200 Menschen an Bord hatte die Costa Concordia in unmittelbarer Nähe von Giglio einen Felsen gerammt und war gekentert.
Es waren harte Stunden für die Rettungskräfte, aber am Nachmittag konnten sie nur vermelden, zwei Tote aus dem Wrack der Costa Concordia geborgen zu haben. Das ist eine traurige Nachricht. Unsere Spezialtaucher konnten leider nur noch die beiden Leichen bergen. Es wächst die Furcht, dass es noch mehr Tote geben könnte, denn noch immer wird nach Vermissten gesucht. In der Nacht aber war die Erleichterung groß, nachdem es gelungen war, ein junges koreanisches Paar auf Hochzeitsreise aus dem Wrack zu bergen. Die 29-jährigen Jim Yeong und seine Frau Kidiok Han. Spektakulär verlief heute Mittag, nachdem er 36 Stunden eingeschlossen war, die Rettung eines Schiffsoffiziers. Mit gebrochenen Beinen wurde er sofort ins Krankenhaus geflogen. Den ganzen Tag über waren Rettungstaucher am Rumpf der Costa Concordia im Einsatz. Sie sollten sowohl das Schiff sichern, wie auch Vermisste suchen. Der Kapitän der Costa Concordia, Francesco Schettino, ist wegen Fluchtgefahr in Haft. Es wird ihm zur Last gelegt, zu früh das Unglücksschiff verlassen zu haben. 3 Stunden, bevor der letzte Passagier gerettet war, ging der Kapitän schon an Land. Ermittelt wird auch wegen fahrlässiger Tötung. Wir untersuchen auch, warum war das Schiff so nah an der Küste, wo es gar nicht sein darf? Warum hat der Kapitän ein solch hasardeurftes Manöver gemacht? Und wir untersuchen auch, ob es noch andere Verantwortliche gibt. Erwartet werden aber auch Zivilprozesse auf Schadensersatz. Die Costa Concordia wird noch lange im Gespräch bleiben.
Zum Stand der Bergungsarbeiten jetzt direkt aus Porto Santo Stefano, Mira Bartelmann.
Die Suche wird auch in den Abendstunden und in der ganzen Nacht unvermindert weitergehen. Jede Minute zählt. Die Retter riskieren dabei ihr Leben, denn niemand vermag zu sagen, wie fest sich das Schiffswrack auf den Felsen gefahren hat und ob es nicht doch weiter in die Tiefe sinkt und die Retter mit in die Tiefe reißt. Die Suche ist auch deshalb so schwierig, weil eine Fläche bewältigt werden muss, die in der Größe vergleichbar ist mit der einer Kleinstadt. Die Informationen sowohl von den Behörden als auch von der Reederei sind spärlich. Auch deshalb sind Antworten auf die Frage nach der Ursache, deshalb bewegen sie sich nur im Spekulativen und damit zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen zum Hergang des Unglücks finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem den genauen Weg der Costa Concordia unmittelbar vor und nach der Havarie. Im Saarland loten CDU und SPD die Möglichkeiten für eine Koalition aus. Beide Seiten kamen heute zu einem ersten Sondierungsgespräch zusammen. Bis Ende des Monats wollen die Parteien klären, ob sie eine gemeinsame Regierung bilden oder ob neu gewählt werden muss. CDU-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hatte die bisherige Jamaika-Koalition mit der FDP und den Grünen wegen Personalquerelen der Liberalen für gescheitert erklärt.
Es könnten die ersten Schritte auf dem Weg in eine große Koalition im Saarland sein. CDU und SPD haben sich am Nachmittag zu ersten Sondierungsgesprächen im Landtag getroffen. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer äußerte vor Beginn die Erwartung,
dass wir jetzt ein ordentliches, sachlich orientiertes, konzentriertes Gespräch führen und dass wir danach Sie auch über mögliche Ergebnisse informieren werden.
SPD-Chef Maas gibt sich vor Verhandlungsbeginn selbstbewusst.
Wir fangen jetzt an zu sondieren. Das haben wir ja bei uns so beschlossen. Wir werden jetzt mal einige Themen auf den Tisch legen und mal sehen, wie die Reaktionen sein werden.
Die Ministerpräsidentin hatte vorab Gespräche auf Augenhöhe angeboten. In der ersten Sondierungsrunde wollten beide Seiten einen Fahrplan und Inhalte für weitere Verhandlungen festlegen. Die SPD wird sicher Zugeständnisse bei einem flächendeckenden Mindestlohn erwarten, ebenso in der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Zwischen CDU und SPD scheint es genügend Gesprächsstoff zu geben. Bis zum Abend dauerten die Verhandlungen noch an. Ob mit oder ohne Neuwahlen im Saarland wird eine große Koalition immer wahrscheinlicher. CDU und SPD haben keine anderen Koalitionsoptionen mehr. Eine Neuwahl würde nur die Kräfteverhältnisse neu ordnen. Dann wäre das Rennen um das Amt des Ministerpräsidenten wieder offen.
Kanzlerin Merkel hat sich erneut hinter Bundespräsident Wulff gestellt, trotz der anhaltenden Kritik in der Kredit- und Medienaffäre. Sie gehe davon aus, dass Wulff seine so wörtlich gute Arbeit fortsetze, sagte Merkel im Deutschlandfunk. Auch glaube sie, dass alle Fragen an den Bundespräsidenten beantwortet würden. Merkel hob hervor, sie schätze die Amtsführung von Wulff sehr. Das Interview wurde bereits am Freitag aufgezeichnet.
Mehrere tausend Menschen haben in Berlin der ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht. Zu der traditionellen Veranstaltung an der Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde kamen auch führende Vertreter der Linkspartei. Luxemburg und Liebknecht waren vor 93 Jahren von Mitgliedern rechtsextremer paramilitärischer Einheiten erschossen worden. Im Anschluss an die Veranstaltung demonstrierten linke Gruppen gegen den Kapitalismus, die Macht der Banken und die Bundesregierung. Ebenfalls in Berlin haben etwa 1000 Menschen für einen Wandel des Gesellschaftssystems demonstriert. Dazu aufgerufen hatten mehrere globalisierungskritische Gruppen, unter anderem Attac und die Occupy-Bewegung. Auch in mehreren anderen Städten Deutschlands forderten Demonstranten mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung. Unter anderem wurde das Vorgehen der Politik in der Schuldenkrise kritisiert. Nach Meinung der Teilnehmer seien immer mehr EU-Staaten von demokratisch nicht legitimierten Finanzkontrolleuren beherrscht.
Die Finanz- und Schuldenkrise war auch Thema eines Treffens zwischen Bundesaußenminister Westerwelle und dem griechischen Regierungschef Papademos. Westerwelle würdigte die bisherigen Sparbemühungen und sicherte Griechenland deutsche Unterstützung zu. Anschließend kam Westerwelle mit seinem Amtskollegen Dimas zusammen. Anfang der Woche werden die Kontrolleure von EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank in Athen erwartet. Von ihrem Urteil hängen weitere Hilfskredite ab.
Vor einer Stunde Außenminister Westerwelle auf dem Weg zu seinem griechischen Amtskollegen Stavros Dimas. Hauptthema die Schuldenkrise. Griechenland geht es schlecht wie nie zuvor seit Ende der Militärdiktatur vor 40 Jahren. Alle Sparbemühungen haben die Staatsverschuldung nicht senken können, denn die Wirtschaft hat noch immer nicht Fuß gefasst. Auch im neuen Jahr wird sie, so die Experten, schrumpfen, zum fünften Mal in Folge. Unklar, wie die Verhandlungen mit den internationalen Banken über den Schuldenschnitt von 50% ausgehen, der Ende Oktober vereinbart wurde. Die Gespräche wurden am Freitag ergebnislos unterbrochen und sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. In dieser heiklen Phase Außenminister Westerwelle bei Lukas Papadimos, dem Chef der Übergangsregierung. Er wolle die Griechen ermuntern, den Reformkurs fortzuführen und ihnen gleichzeitig Anerkennung aussprechen für das bisher Geleistete. Wichtig sei, dass Griechenland in der Eurozone bleibe.
Es ist doch ganz klar, Europa und Griechenland, das gehört zusammen. Und deswegen ist die Umsetzung auch der vereinbarten Reformen nicht nur im Interesse Griechenlands, sondern es ist im Interesse Europas insgesamt.
Morgen Abend sollen die ersten Abgesandten der Troika in Athen eintreffen, um den Stand der Reform- und Sparanstrengungen zu prüfen und die Entscheidung über die nächsten Hilfszahlungen vorzubereiten.
In Kasachstan ist heute ein neues Parlament gewählt worden. In der ehemaligen Sowjetrepublik waren etwa 9 Millionen Menschen zur Abstimmung aufgerufen. Umfragen zufolge ist die Partei von Präsident Nazarbayev klarer Sieger. Nazarbayev hatte im November das Parlament aufgelöst und die Neuwahl angesetzt.
Diese Wahl soll nach mehr Demokratie aussehen. Dass die Regierungspartei nur Otan haushoch gewinnen wird, steht wohl schon fest. Doch der autoritäre Präsident wünscht sich mehr Vielfalt im Parlament. Deshalb diese vorgezogene Wahl. Der heutige Tag ist von großer politischer Bedeutung. Die Wahlen des parlamentarischen Abgeordnetenhauses und der lokalen Vertretungen sind nicht nur wichtig für uns, sondern für die ganze Welt. Die ganze Welt soll sehen, dass alles demokratisch abläuft. Mindestens eine andere Partei wird ins Parlament einziehen. Selbst wenn sie die bislang geltende 7%-Hürde nicht schaffen sollte, so sieht es eine Gesetzesreform vor. Allerdings wurden manche Oppositionsparteien gar nicht erst zugelassen. Präsident Nazarbayev ist schon seit 21 Jahren im Amt und hatte vor kurzem mit einem Ölarbeiteraufstand zu kämpfen. In Schana-Ozen entlud sich am Nationalfeiertag die Wut der seit 8 Monaten streikenden Ölarbeiter. Sie demolierten Geschäfte und zündeten Gebäude an. Beim Polizeieinsatz kamen 16 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Jetzt ist Shana Osen im Ausnahmezustand. Die Polizei patrouilliert auf den Straßen. Erst vor wenigen Tagen wurde entschieden, dass auch hier gewählt werden darf. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 75%, wenig für ein zentralasiatisches Land. Wie demokratisch es dabei ablief, wollen morgen die internationalen Wahlbeobachter beurteilen.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat ein sofortiges Ende der Gewalt in Syrien gefordert. Präsident Assad müsse das Töten stoppen, sagte Ban auf einer Konferenz im Libanon. Die Unterdrückung des eigenen Volkes führe in eine Sackgasse. Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit Beginn des Aufstandes im März mehr als 5000 Menschen getötet wurden.
Gut war Fritz Dopfer noch nie im Slalom. Platz 3 beim Klassiker von Wengen. Ein herausragendes Ergebnis für den 24-Jährigen vom Skiclub Garmisch. Dopfer hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Rang 8 gelegen. Mit einem furiosen zweiten Lauf schaffte er den Sprung auf Siegespodest. Nachdem Felix Neureuther Fünfter wurde, war es das stärkste deutsche Slalomresultat seit über 20 Jahren. Dopfer fehlten auf den zweitplatzierten Schweden Myhrer nur 300stel Sekunden. Der Sieger Ivica Kostelic hatte knapp eine Sekunde Vorsprung. Für den Kroaten war es nach der Superkombination der zweite Triumph an diesem Wochenende.
Maria Höfel-Riesch hat beim Weltcup-Super-G in Cortina d'Ampezzo den zweiten Platz belegt. Damit rundete die Doppel-Olympiasiegerin ein tolles Wochenende im italienischen Olympiaort mit 2 Podestplätzen ab und meldete sich nach ihrer krankheitsbedingten Pause sofort wieder in der Weltspitze zurück. Nach einer taktisch klugen Fahrt hatte Höfel-Riesch 61 Hundertstel Sekunden Rückstand auf ihre große Rivalin Lindsay Vonn, die mit ihrem 6. Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup weiter ausbaute. Dritte wurde die Slowenin Maase.
Beim Weltcup der Rennrodler in Oberhof feierte das deutsche Team einen Dreifacherfolg. Den Sieg sicherte sich Felix Loch.
Dreifach-Triumph für die deutschen Rennrodler beim Weltcup in Oberhof. Felix Loch gewinnt vor dem Sonneberger David Möller und Andi Langenhahn aus Zell-Amelis. Für Felix Loch war es bereits sein 4. Sieg im 5. Saisonrennen. In der Gesamtwertung führt der Berchtesgadener nun mit 115 Punkten Vorsprung vor David Möller. Den Anrempler wird das Maskottchen der anstehenden Rennrodel-Weltmeisterschaft in Altenberg vergeben haben. Denn auch in der Teamstaffel fuhren Loch, Geisenberger und das Doppel Eggert-Benneken zum Sieg.
Teile der defekten russischen Raumsonde Phobos Grund sind heute in den Pazifik gestürzt. Das berichten Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Die nicht verglühten Trümmer seien gut 1000 Kilometer westlich der Insel Wellington in den Ozean gefallen. Die mehr als 120 Millionen Euro teure Mars-Mond-Sonde hatte nach ihrem Start im November die geplante Flugbahn verfehlt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. Januar.
Die Südwesthälfte Deutschlands profitiert zu Beginn der Woche noch von hohem Luftdruck. Der Norden und Osten gerät zunehmend unter Tiefdruckeinfluss, der dort für Wolken mit etwas Regen oder Schnee sorgt. Von Nordosten verdichten sich heute Nacht die Wolken und zwischen Ostsee und Lausitz fällt etwas Regen oder Schnee, sonst oft klar oder locker bewölkt, gebietsweise auch neblig. Morgen in der Südwesthälfte nach Auflösung regionaler Nebelfelder verbreitet sonnig, Richtung Nordosten viele Wolken und gelegentlich leichter Regen oder Schneefall. Vorsicht, Glättegefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig im Norden und Osten aus nordwestlicher, sonst aus östlicher Richtung. Heute Nacht, abgesehen von den Küstenregionen, überall frostig, am Alpenrand auch sehr strenger Frost. Morgen im Südosten und Süden Minusgrade, auf den nordfriesischen Inseln bis plus 6 Grad. Am Dienstag ändert sich an dieser Wetteraufteilung noch wenig. Am Mittwoch wird es dann auch Richtung Nordosten vorübergehend freundlicher. Am Donnerstag dann stark bewölkt und verbreitet Schnee oder zum Teil gefrierender Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Augenzeugenberichte vom Untergang. Privatvideos zeigen die dramatische Havarie der Costa Concordia.